Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Schön, dass Sie dabei sind. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Das ist heute wieder eine Live-Podcast-Folge mit einem Panel, das ein aktuelles Thema diskutiert. Heute unser Thema: Frauen in der Immobilienwirtschaft. Fakt ist, Frauen besetzen nur jede 10. Position im Top-Management in der Immobilienwirtschaft. Was muss sich also ändern, damit die gläserne Decke durchbrochen wird und mehr Chancengleichheit gelingt? Dazu diskutieren die Professorin Dr. Birgit Guse, Geschäftsführerin beim Beratungsunternehmen Arcadis, Jutta Häusel, Managing Director bei der Personalberatung Kollmannsberger und Vorstandsvorsitzende von Frauen in der Immobilienwirtschaft e.V., Eva Weiß, Geschäftsführerin der BUWOG Bauträger GmbH, und Martin Chaya, Geschäftsführer beim Immobilienunternehmen Garbe Insight GmbH und Male Ally beim Netzwerk Frauen in Führung. Und was eine Male Ally ist, das werden Sie auch in dieser Folge erfahren. Die Diskussion wird moderiert von Miriam Beul. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Jetzt begrüßt Sie aber erstmal Daniel Riedel, Mitglied im Vorstand von Vonovia und zuständig unter anderem für das BUWOG-Geschäft in Deutschland und Österreich. Viel Spaß.
Liebe Gäste, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zu BUWOG im Gespräch, unserem Format für den Austausch in der Immobilienbranche. Heute zum Thema Frauen in der Immobilienwirtschaft. Für die BUWOG und für die Vonovia seit langem ein zentrales Thema. Beweisen wir auch dadurch, dass die Eva Weiß bei uns in der Geschäftsführung sitzt und seit wenigen Tagen 10 Jahre bei der BUWOG dabei ist. Ja. Aber Diversität ist ein zentrales Thema, und zwar in unserem Selbstverständnis, genauso wie in unserer Unternehmenskultur. Diversität, Frauenförderung, Frauen in unserer Branche muss auf allen Ebenen stattfinden, bei uns im Aufsichtsrat in der Vonovia, im Vorstand in der Vonovia, in der Geschäftsführung in der BUWOG, aber auch auf der Ebene der Projektleiter, der Mitarbeitenden ist das zentral. Für mich, glaube ich, sind ganz wesentliche Themen die Rahmenbedingungen, die wir bieten als Arbeitgeber. Teilzeitarbeit für Führungskräfte, fast noch mindestens so wichtig. Mobiles Arbeiten, Eltern-Kind-Zimmer für Notfälle, wenn man auch mal Sohn oder Tochter ins Büro mitnehmen muss, weil die Betreuung ausgefallen ist oder ähnliches. Rückkehr aus dem Mutterschutz, Kontakt halten während des Mutterschutzes, viele Dinge. Also diese Rahmenbedingungen müssen passen, müssen auf allen Ebenen passen, denn für uns ist so wichtig, dass der Nachwuchs an weiblichen Führungskräften im Unternehmen heranwächst und wir nicht aus der Branche rekrutieren müssen, sondern eben aus dem intern entstandenen Pool schöpfen können. Aber ich will da gar nicht Themen abfackeln, vorgreifen, die ohnehin jetzt am Podium diskutiert werden. Ich darf viel Spaß wünschen bei der heutigen Veranstaltung und übergebe selbstverständlich an eine Moderatorin heute, nämlich an die Miriam Beul. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Riedel. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Wenn ich mich so umschaue, muss ich sagen, ich glaube, ich bin gar nicht in der Immobilienwirtschaft heute. Ihr seid viel zu weiblich und viel zu jung. Mein kleines Entree. Nein, ich habe mir natürlich einen kleinen Einstieg überlegt, weil wir natürlich nachher in der Diskussion über all das sprechen wollen, was Daniel Riedel gerade gesagt hat. Aber wir wollen vielleicht ein bisschen ausholen, erstmal ein bisschen weiter wegschauen, so aus der Vogelperspektive in das Thema reinfliegen und überlegen, ja, wie sieht das eigentlich aus mit dem Thema Diversity? Das ist ein bisschen wie das Thema Nachhaltigkeit. Man hat das Gefühl, es dreht sich alles gerade rückwärts. Ja, wir haben eine US-Regierung, die tatsächlich darüber diskutiert, das Wahlrecht für Frauen in Frage zu stellen. Und wir haben auf TikTok diesen Tradwives-Trend, den kennt ihr sicherlich alle. Da geht es darum, ja, Frauen entscheiden sich ganz bewusst für ein traditionelles Rollenmodell als Hausfrau Frau, Mutter, keine Karriere und das ganz bewusst und gezielt als Statement gegen Gleichstellung. Ne, da fragen wir uns natürlich hier alle, also wer sind hier die GeisterfahrerInnen? Und darüber wollen wir auch sprechen, also wie unterschiedlich sind die Branchen. Ich moderiere auch in der Telekommunikationswirtschaft, im Bankenwesen, Versicherung. Ich kann Ihnen und euch versichern, wir haben hier das Konferenzduo, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so gemacht. Es sind fast überall die gleichen Diskussionen. Ich habe mich gefragt, sind wir anders, Frauen und Männer, das werden wir besprechen, aber anders als Branche, als die anderen Branchen, kann ich versichern, sind wir nicht, also jedenfalls nicht in den klassischen Wirtschaftsbranchen. So, wir haben eine fantastische Frau, die uns einen kleinen Impuls heute gibt, bevor wir in die Diskussion gehen. Und die möchte ich gerne als erstes vorstellen. Vielleicht kommst du gleich schon zu mir auf die Bühne. Jutta Häusel, sie ist Geschäftsführerin der Kollmannsberger und Partner. Das heißt, eine Personalberaterin mit dem Fokus Immobilienwirtschaft. Sie hat natürlich da das Öhrchen am Markt und weiß natürlich einerseits, ja, wie steht es um die verschiedenen Unternehmenskulturen? Wie steht es um die Karrierewege von Frauen und von Männern, vielleicht auch im Vergleich? Und sie ist im Vorstand bei Frauen in der Immobilienwirtschaft, ein Verein. Herzlichen Glückwunsch, dieses Jahr 25 Jahre alt geworden. Also das älteste Diversitätsnetzwerk unserer Branche. Da kann sie natürlich auch berichten, ja, was hat sich eigentlich getan? Du darfst natürlich hier selbstverständlich für die Frauen in der Immobilienwirtschaft werben. Dafür bist du auch hier. Wir beide haben noch eine andere Schnittstelle. Ich bin im Hochschulrat der EBZ in Bochum, eine immobilienwirtschaftliche Fakultät. Und wir arbeiten da in einem Zukunftsrat zusammen. Finde ich ganz toll, dass Jutta mitmacht. Da geht es ums lebenslange Lernen und sie hat immer tollen Input für uns. Heute hat sie einen Input hier. Nach deinem Impuls bleibst du stehen und wir anderen kommen auf die Bühne. Erstmal herzlichen Dank.
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Also wie gesagt, ich bin die Vorstandsvorsitzende Immofrauen und uns gibt es seit 25 Jahren, das älteste Netzwerk. Und wir haben eben ursprünglich auch erstmal relativ klein begonnen. Wir sind aber inzwischen 1670 Mitglieder in 13 Regionen, also sind da auch wirklich stolz drauf. Wir hatten jetzt im letzten Jahr 400 Veranstaltungen. Und das heißt also, dass jede Region wirklich sehr, sehr viel macht und auch ganz unterschiedliche Dinge macht. Also München ist die größte Region mit 270 Mitgliedern und dann haben wir das Ruhrgebiet mit relativ wenig Mitgliedern, also sehr unterschiedlich, aber eben auch sehr auf die Mitglieder bezogen. Manche sind eben dann so ein bisschen in kleineren Teams unterwegs und in München guckt man sich eben Google als Baustelle an, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Formate und das ist sehr, sehr spannend. Wir sind inzwischen eben wirklich auch sehr professionell und das war ein weiter Weg dorthin. Ganz ehrlich, anfangs mussten wir noch den Frauen sagen, bitte zieht mal eure Visitenkarten und verteilt die miteinander, ihr sollt auch hier Business machen. Das musste man denen auch erst beibringen. Wir hatten auch diesen Touch, ach, das sind doch die Kaffeetrinken-Damen. Waren wir auch ein bisschen zu Anfang? Ja, es war wirklich, also Frauen netzwerken einfach anders, ja. Es ist nicht sofort, ja, komm, wir machen Business, sondern man muss sich kennenlernen, man muss sich vertrauen, aber dann ist das doch auch oft sehr nachhaltig. Und ich als Personalberaterin muss sagen, ich habe da ein sehr, sehr großes Netzwerk und habe da viele Kandidaten schon draus gezogen und auch Kunden. Also das ist sehr, sehr positiv und angenehm. Und wir wachsen stetig. Wir sind wirklich in den letzten 2 Jahren jeweils um 10% gewachsen. Darauf sind wir sehr stolz. Und wir möchten einfach doch noch mehr eine Marke sein, weil dieses anfangs belächelt werden von Männern, das mussten wir wirklich durchbrechen. Das war wirklich schwierig, weil klar, man kriegt diesen Kaffeetrinken-Touch, aber ernst genommen zu werden, ist eigentlich uns nur gelungen, weil wir wirklich gute Veranstaltungen machen. Und inzwischen ist es in München so, dass die Männer anklopfen und fragen, dürfen wir auch mit zu Google oder wo auch immer. Also von daher, das ist uns gelungen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und das ist sehr schön und wir sind da ein gutes Team. Aber die Albright-Studie sagt ja eigentlich was ganz anderes. Also Frauen, wie Miriam schon sagte, das ist alles ein bisschen rückläufig. Es ist ja schon erschreckend, dass nur jede fünfte Position im Vorstand von einer Frau besetzt wird. Und das seit über 10 Jahren. Da hat sich überhaupt nichts geändert. Also das finde ich eigentlich schon schockierend. weil ich eigentlich doch erwartet hätte, dass sich da immer mal ein bisschen was zumindest tut, aber weit gefehlt. Es hat sich im mittleren Management was getan, da sind die Frauen deutlich besser vernetzt, da gibt es schon viele Teamleiterinnen, Gruppenleiterinnen, Abteilungsleiterinnen, aber dann wird es eben dünn. Und das ist eigentlich doch ziemlich traurig und wir müssen eigentlich sagen, als Fazit, die Immobilienbranche ist weiterhin männlich und weiß. Woran liegt das? Also das Erste ist eigentlich so, dass es das Thomas-Prinzip gibt. Gerade auch jetzt in der Krise will man keine Veränderungen, man macht das, was man schon immer gemacht hat. Weiße Männer ziehen weiße Männer nach. Und Veränderungen bitte nicht. Und damit gibt es auch gar keine Chance, was zu bewegen. Und damit leben dann auch leider viele. Und Krise heißt auch, dass diese Unternehmen dann teilweise auch sich nicht weiterentwickeln und auch keine Perspektive haben. Das muss einem auch klar sein. Und das erkennen leider manche auch viel zu spät. Dann gibt es aber auch für Frauen die Schwierigkeit, man muss immer gegen Stereotypen ankämpfen. Also es wird oft behauptet, ach, die war jetzt in Elternzeit, die hat doch gar keine Ambition, die will so ein bisschen arbeiten und eigentlich doch Familie machen. Und da müssen die Frauen immer wieder demonstrieren und zeigen, nee, will ich nicht. Ich habe so viele Frauen, die aus der Elternzeit kommen und zu mir kommen und sagen, Jutta, hast du einen Job für mich? Ich kriege keinen Fulltime-Job bei mir in der Firma, weil die denken, ich will Teilzeit. Ich will aber gar nicht Teilzeit. Also das finde ich echt ein bisschen schräg, aber das ist gar nicht so selten. Also dieses sich leider dann doch gegen Vorurteile durchsetzen zu müssen, ist auch schade. Da werden, glaube ich, wirklich viele Chancen vergeben, denn ich behaupte mal, Mütter sind die treuesten Mitarbeiter. Und das sehen diese Firmen eben leider nicht so. Aber unser größtes Thema ist leider nach wie vor die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und das ist echt ein gesellschaftliches Problem. Also wir sind in Europa mit das einzige Land, was die Schulkinder mittags nach Hause schickt. Dann geht, wer will, in den Sportverein oder in die Musikschule. Da muss das Mama-Taxi her. Das ist einfach ein Thema und daran müssen wir einfach was ändern. Und jetzt können wir natürlich hier nicht die Gesellschaft ändern und das Schulsystem. Aber da müssen sich einfach Firmen immer mehr drauf einstellen. Also deswegen finde ich es ganz toll, wenn die BUWOG oder Vonovia eben sagt, Mensch, wir haben hier Möglichkeiten, dass man auch Tandems bildet, dass man Führungskräfte in Teilzeitkräfte in Führungspositionen setzt. Also das ist leider was, was viele einfach nicht machen. Und damit ist natürlich für viele Frauen auch dann einfach die Entscheidung nach Familie oder Karriere. Und das können wir uns eigentlich schlichtweg gar nicht leisten. Also da müssen wir echt was verändern. Auch in der Personalpolitik ist noch einiges schwierig, weil es gibt viele Frauen, die gehen dann lieber in Stabsfunktionen. Das ist ein bisschen leichter zu handeln. Da muss man nicht so viel reisen und dann fehlt ihnen aber für die Top-Position oft die Erfahrung und dann werden eben doch wieder Männer bevorzugt, weil die Frauen nicht das mitbringen, was man dort gern sehen würde. Netzwerke sind ganz elementar. Männernetzwerke sind die guten Herrenclubs, sehr anerkannt, renommiert und die Frauennetzwerke sind halt die Kaffee trinken. Und da haben wir, glaube ich, wie gesagt, schon einiges vorgelegt. Es gibt inzwischen wirklich viele Netzwerke. Ich finde auch sehr professionelle und wir vernetzen uns auch mit denen, weil einfach Frauen deswegen sichtbarer werden müssen und sich da gegenseitig auch stärken sollen. Es wird ja immer gern behauptet, man zickt miteinander und dem müssen wir eben auch vorbeugen und sagen, nein, wir haben zwar unterschiedliche Schwerpunkte, aber wir sind alles Frauen, wir wollen sichtbar werden, wir unterstützen uns gegenseitig und es ist auch wichtig, dass erfahrene Frauen, jüngere sichtbar machen und ihnen auch als Role Model dienen. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz vielen Frauen fehlt. Also das sehe ich selbst bei etwas mehr seniorigen Damen, dass sie oft das nicht hatten oder haben und dass sie damit sich auch schwer tun, weil wenn die Mutter zu Hause Hausfrau ist, dann hat man eigentlich doch leider auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn man dann Kinder hat. Wir bewegen uns zurzeit in einer Transformation. Ich glaube, wir haben auch da schon viel Veränderung mitbekommen. Digitalisierung, KI, Umstrukturierung, natürlich auch Fachkräftemangel haben das eigentlich bewirkt, dass Prozesse sich verändern. Und es wurde wegen Klimawandel unter anderem auch ESG aufgesetzt, große Prozesse, es wurden ganze Portfolien verändert, es wurden Abteilungen gegründet. Einige Unternehmen haben Diversity Boards gemacht, dass sie also sich wirklich mit Youngsters austauschen, jung und alt, ganz bewusst neue Impulse geben und kriegen. Also tolle Ideen. Das ist aber leider sehr rückläufig. Seit 3 Jahren haben wir Krise und das wird jetzt auch wieder so ein bisschen genutzt, zu sagen, doch wieder auf das Altbewährte zurückgreifen. Innovation ist jetzt gerade nicht die Zeit dafür, Veränderung, oh Gott. Und viele weiße Männer sitzen das dann auch lieber aus und sagen, Veränderung lassen wir mal lieber, bin sowieso bald in Rente und nach mir die Sintflut. Aber in den nächsten 5 Jahren gehen ganz, ganz viele Boomer in Rente und das ist eine Chance und das müssen wir halt auch sehen. Und das ist eigentlich das, wo ich auch hier nochmal so ein bisschen aufrufen möchte und sagen, warum sollte die Person, die im Driver's Seat sitzt, Veränderung fordern? Das ist bequem, das kann man nachvollziehen, es müssen immer die anderen machen. Es müssen die anderen kommen und sagen, ich will aber und ich kann das auch und guck doch mal und trau mir das zu. Und ich glaube, da müssen wieder Frauennetzwerke greifen, weil was ich leider in fast 30 Jahren Beratung gelernt habe, ist, dass die Frauen immer noch nicht den Mut haben. Ich muss viele Kandidatinnen immer wieder auffordern und sagen, du kannst das, trau dich das. Ach nee, von 20 Kriterien kann ich nur 18. Das reicht, alles gut. Und das ist leider immer noch so. Und das ist vielleicht auch okay. Aber da müssen wir Frauen eben, die seniorisch sind, diesen Frauen Mut machen und damit auch dazu beitragen, dass wir insgesamt die Transformation nach vorne bringen und dass sich wirklich Prozesse verändern und dass wieder eingesehen wird, dass ESG notwendig ist und dass wir hier wirklich viel bewegen können und müssen. Und da fordere ich alle auf, bitte mitzumachen.
Nee, du darfst doch gar nicht wegrennen, meine Liebe. Du musst doch hier bleiben, bitte. So, ich darf meine Gäste nach vorne bitten. Erstmal vielen lieben Dank für den Impuls. Da haben wir ganz viele Möglichkeiten, wo wir gleich so einhaken werden. Kommt bitte nach vorne. Wir haben hier heute als Gäste Eva Weiß, Geschäftsführerin bei der BUWOG Bauträger GmbH. Steht für eine moderne Unternehmenskultur, für Diversität, Gleichstellung und hat noch den Rückenwind hier mit auf die Bühne genommen, denn ihr habt als Bauträger des Jahres vergangene Woche den Immo Award 2025 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Neben ihr Dr. Birgit Guse, Geschäftsführerin bei der Arcadis Deutschland GmbH, einem der weltweit größten Infrastrukturdienstleister, 38.000 Mitarbeitende, börsennotiert, die Mitarbeitenden aus 80 Ländern.
Sind die reinen 80 Länder, die kriegen wir alleine schon in Deutschland hin.
Kriegen wir schon in Deutschland hin, genau. Also, das heißt grundsätzlich sehr divers aufgestellt aufgrund des Unternehmens. Verkörpert im Prinzip, Birgit ist so, verkörpert so eine neue Generation von Führung, weil eben sehr international, Arcadis als Unternehmen super interdisziplinär, ne, wenn die verschiedenen Bereiche, vielleicht kannst du da gleich 2 Sätze zu machen, was ihr alles macht. Und bist Wirtschaftssenatorin, das heißt auch noch in verschiedenen Gremien unterwegs und schön, dass du da bist. Vielen Dank.
Danke.
Martin Schalcher ist bei uns, der Hahn im Korb heute, Geschäftsführer bei Gabe Insight und im Beirat von FIF, Frauen in Führung. Ja, du führst ein Unternehmen, das Immobilienmanagement sehr stark mit Technologie verbindet. Das ist sozusagen ja der berufliche Background und bringst hier in die Runde ja die Perspektive eines Mannes, der Chancengleichheit aktiv mitgestaltet, denn du bist neben deinem Job im Beirat beim Verein Frauen in Führung, kurz FIF, gegründet worden, ja, auch um Frauenkarrieren und auch als Frauennetzwerk da voranzugehen. Und da gibt es dieses Programm, deswegen steht das da wie ein Titel auch da oben, Male Ally, das heißt Frauen nach vorne bringen, dazu braucht es auch Männer, nämlich diejenigen, die in den Unternehmen erkennen, wer kann denn da nach vorne kommen, wer kann denn und möchte denn begleitet werden. Und diese Male Allies, diese Alliierten der Frauen, die werden auch dafür belohnt, dass sie es tun. Es muss im Management natürlich sich verändern auch, dass es sich für diejenigen lohnt, nicht nach dem Thomas-Prinzip zu gehen, sondern zu gucken, ja, wenn wir ein diverses Board haben wollen und irgendwann auf Geschäfts- oder Vorstandsebene besetzen wollen, dann müssen wir auf dem Weg dahin natürlich intern auch einiges tun, weil die weiblichen Führungskräfte, die man dann plötzlich für die Quote braucht, die fallen ja nicht vom Himmel. So, ich würde Martin ganz gerne bei dir anfangen. Zwei ganz kurze Worte. Gabe, was ist das für ein Unternehmen und wie hat sich diese Allianz ergeben, dass du gesagt hast, bei Anne Tischer, das ist die Gründerin, da mache ich mit und da engagiere ich mich.
Ja, sehr gerne. Guten Abend. Gabe ist ein Immobilienunternehmen, ein Familienunternehmen, was es seit 60 Jahren gibt. Wir haben Geburtstag dieses Jahr, ein Hamburger Unternehmen.
Nochmal ein Jubiläum hier heute.
Genau. FIF hat 5 Jahre, von daher auch da Jubiläum. Gabe ist bekannt aus der Logistik, aber wir sind aktiv in 3 Bereichen. Wir nennen es Sheds, Beds und Infrastruktur. Ich bin im Bereich Sheds für Light Industrial Science und Tech zuständig mit meiner Firma, mit der Gabe Insight. Du fragtest, was mein Beweggrund war. Ich hatte ein dreifaches Erweckungserlebnis, würde ich es nennen. Ich war bis 2020 Vorstandsvorsitzender eines Berliner Immobilienunternehmens mit 200 Mitarbeitern und ich war total stolz darauf, dass wir mehr Frauen als Männer hatten. Das gibt es bis heute bei dem Unternehmen, bis mich jemand fragte, wie sieht es in der Führung aus? Und da habe ich gesagt, na gut, wir haben einen männlichen Aufsichtsrat, wir haben von den Regionalleitern, das ist etwa 50-50, und 5 Vorstände, alle männlich. So. Und das habe ich so ein bisschen auf den Aufsichtsrat, auf den Gesellschafter geschoben, aber schon überlegt, so ganz richtig kann es nicht sein. Ein zweites Erwirkungserlebnis habe ich jedes Jahr, ich bin seit fast 20 Jahren an der TU Berlin Dozent im Real Estate Management und da erlebe ich immer relativ gleich gemischte Jahrgänge bis 20 Teilnehmer, weil es ein Weiterstudiengang ist, Studentinnen und Studenten und die Studentinnen gehören eigentlich nie zu der mittleren Gruppe und auch nicht zu der hinteren, sind eigentlich immer an der Spitze. Wenn ich dann in die Führungsetagen schaue der Immobilienwirtschaft, da passt was nicht zusammen. Und da frage ich mich, was passiert auf dem Weg von der Uni zur Chef oder Chefin an der Stelle. Und das dritte Erweckungserlebnis war am Anfang der Corona-Krise. Da haben wir unseren 5-köpfigen Männervorstand umgebaut, haben einen Taskforce gebildet, 2 Frauen, 2 Männer und haben 3 Monate lang im besten Flow ganz anders gearbeitet. Nicht, dass die 3 Kollegen schlechter wären oder schlecht, aber das gemischte Führungsteam war wirklich großartig und das war für mich auch mit der Grund, mich bei FIF dann zu engagieren, zu sagen, diese gemischte Führungsteams und die Diversität auch vor allem in der Führung, nicht nur in der Mannschaft in Summe, das ist etwas, was die Branche attraktiver macht, was jedes Unternehmen attraktiver macht, aber es also besser macht. Deswegen stehe ich dafür ein und finde das genau richtig, wenn das mehr kommt als im Moment. Und ein letztes, ich bin nach 3 Jahren Arbeit bei FIF ein Stück weit desillusioniert, nicht von den Frauen, sondern von Männern. Deswegen stehe ich auch heute hier, Male Ally kann jeder werden. Ich mache jetzt schon Werbung, aber das ist ein dickes Brett und mir ist ein Anliegen, dieses Brett zu bohren.
Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Informationen und auch für die Motive, die du uns genannt hast. Liebe Eva, ich würde ganz gern zu dir kommen. Wir haben ja gar nicht so viele weibliche C-Level in der Immobilienwirtschaft und ich glaube, würde fast behaupten, die kennen sich alle untereinander. Also habe ich so das Gefühl, dass die sich schon alle untereinander kennen. Wie ist das für dich jetzt persönlich als Frau in einer Führung in einer Industrie, die vom Bau bis, ich meine, gut, wir haben so viele verschiedene Berufsbilder, ne? Man kann Architekt sein, man kann Makler sein, Maklerin, ne? Richtig Richtung Bau gehen. Wie ist das für dich gewesen, dieser Weg? War der sehr steinig?
Also heute muss ich sagen, ist es mittlerweile schon wesentlich durchmischter. Also das ist wirklich, es hat sich ja echt viel getan in den letzten 30 Jahren. Aber als ich angefangen habe, man wird halt einfach nicht ernst genommen. Also das ist tatsächlich so. Wenn ich mit 30 mit einem 55-jährigen Rechtsanwalt gegenüber saß und der wollte mit mir verhandeln und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, ja gut, aber wann kommt denn jetzt derjenige, der die Entscheidungen treffen kann? Und dann sage ich so, sitzt vor Ihnen. Also das ist dann schon schwierig. Das hat sich mittlerweile gewandelt. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es auch sehr kompetente Frauen gibt mittlerweile in dieser Branche. Man muss kein Mann sein, um in der Immobilienbranche erfolgreich zu sein, aber es ist schwerer. Also man muss sich anders beweisen, man braucht eine andere Lobby, man braucht auch immer Männer, die einen unterstützen, das gehört schon auch sehr dazu. Und ich glaube, ich hatte immer auch jemanden zum Glück, der genau mich auf diesem Weg mit begleitet hat und unterstützt hat. Also ich wäre ja heute auch nicht in der Geschäftsführung, wenn ich zum Beispiel Daniel Riedl als Vorstand gesagt hätte, okay, ich besetze die Geschäftsführung jetzt mal nicht klassisch mit einem Mann nach, sondern ich schaue in den eigenen rein und ich war die Abteilungsleiterin darunter und bin hochgezogen worden. Also das ist dann schon, diese Unterstützung braucht man, also Dankeschön dafür. Aber wenn es die nicht gibt, dann gehört auch sehr viel Mut dazu, trotzdem die Hand zu heben und zu sagen, ich bin übrigens auch noch da. Und das ist das, was vorhin auch, Jutta, in deinem Vortrag ganz gut durchkam. Viele Frauen trauen sich nicht zu sagen, ich könnte das aber auch, sondern die überprüfen sich eher fünfmal, um zu schauen, habe ich auch wirklich jede Eigenschaft, die ich eigentlich in meiner Erwartungshaltung brauche, um diese Position zu 100% auszufüllen. Da ticken Männer anders, die sehen so eine Position und sagen, klar, mache ich. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber mache ich.
Und die haben Jutta vielleicht nur 12 von den 20 Punkten, ne?
Ja, überhaupt. Weniger. Sorry, also in der Regel weniger.
Wir haben immer das bekannte Wir. Wir haben gemacht und ich muss immer in meinen Interviews führen, wer ist denn wir? Also was ist dein Part von wir, ne? Also
ja, genau.
Jetzt Luft rausnehmen manchmal. Gut, jetzt kommen wir.
Also Mut. Man muss
aufrufen. So, du hast natürlich jetzt, sag ich mal, Bau- und Projektentwicklung, Wohnungswirtschaft, Deutschland, Österreich im Mindset. Jetzt kommen wir zu Birgit. Jetzt können wir noch mal ein bisschen weiter, schweifen. Wie werden diese Themen bei Arcadis verhandelt?
Tja, verhandelt ist gut. Naja, also ich muss mal sagen, es ist natürlich grundsätzlich so, leider nicht nur in Deutschland, sondern auch in den anderen Ländern, dass die Frauen sich grundsätzlich erstmal sehr hinterfragen und auch nicht so entsprechend auftreten. Natürlich haben die ein bisschen andere Voraussetzungen und ganz ehrlich, wenn meine Kollegin, wenn wir uns so drüber unterhalten, wie denn so die Möglichkeiten sind, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, dann gucken die mich so ein bisschen komisch an, wenn ich dann sage, ja gut, also bei uns ist halt von 8 bis 12, ne? Dann kommen die heim und haben aber Hunger, dann gucken die sich an, dann kannst du ja gar nicht arbeiten. Es ist richtig, ne? Also das funktioniert nur mit zusätzlichem Aufwand oder mit weiterer Organisation, funktioniert natürlich schon in dem einen oder anderen Fall, aber ist eben einfach nicht die Regel, ja, weil ich das organisieren muss. Und zum anderen, ja, wie du gesagt hast, du brauchst immer auch eine Unterstützung, also das auf jeden Fall. Diversität hört für mich aber ja nicht jetzt nur bei Mann-Frau auf, sondern auch in anderen Bereichen. Also wir haben jetzt zum Beispiel das Shadowboard, was ich ja auch schon mal in unserem Vorgespräch gesagt habe, eingeführt. Das heißt also für mein Management-Team haben wir sozusagen ausgeschrieben, es muss jemand aus einer anderen Generation, weil wir sind halt alle ungefähr so gleiches Alter, männlich-weiblich gemischt, aber wir wollten gerne die junge Generation auch in die Entscheidungen und in unsere Entscheidungsfindung auch einbinden. Und das geht natürlich am besten, wenn die auch Teil dieser Entscheidungsfindung sind. Und deswegen haben wir sozusagen für jeden von uns gibt es einen Shadow, einen Schatten, einen jungen Kollegen oder eine junge Kollegin, die uns auch mentoren, also es ist Reverse Mentoring, und die sind eben bei unseren Sitzungen mit dabei und haben ihr eigenes Projekt, was sie begleiten und begleiten uns natürlich und helfen uns natürlich da auch wirklich nochmal andere Perspektiven reinzubekommen. Und ganz ehrlich, das ist unfassbar, wie viel Schwung in so eine Diskussion reinkommt, in auch so Strategiediskussionen und sonst irgendwas, wenn die jungen Kollegen, die haben teilweise Ideen, wo man denkt, ach Gott, ja, siehst du, hätten wir jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Nicht, weil man nicht drüber nachdenken wollte, sondern weil man halt einfach schon so einen Blick hat. Also wir versuchen das auf allen Varianten, das hochzuziehen, aber es gehört natürlich auch das dazu, dass die Leute sich ein bisschen was zutrauen, ja, und da muss ich wirklich auch den Frauen sagen, mein Gott, wartet nicht drauf, dass irgendjemand kommt und sagt, Schätzchen, das wäre doch was für dich, sondern macht einfach, ne? Geht mal vor und nicht jammern und ach Gott, jetzt hat schon wieder jemand anders gekriegt. Nee, funktioniert halt auch nur, wenn ich auch mal selbstbewusst auftrete und sage, ja, das probiere ich jetzt einfach mal aus und dann klappt es vielleicht nicht. Dann weiß ich aber, dass ich es wenigstens versucht habe. Ja.
Vielleicht, da muss ich gleich mal einhaken. Jutta, liegt es daran, dass Frauen für sich nicht verhandeln, zu Hause nicht, wenn es um die Care-Arbeit geht und in der Firma nicht, wenn es um den Aufstieg geht?
Ja, ich glaube, es ist wirklich so. Also es ist immer dieses, man möchte gebeten werden. Ne? So, das traut mir jemand anders zu und sagt, ach komm, das wäre doch...
Ich will entdeckt werden.
Ja, 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 genau. So. Also wirklich leider ganz stark. Und es ist völlig schräg, weil wenn man guckt, in der Schule sind wirklich bei Weitem eigentlich nur Mädels, die die super Abitur machen, dann die super Examen machen. Und das fällt dann irgendwann weg. Das ist echt tragisch.
Jetzt wollte ich natürlich fragen, das Argument von der Birgit, und du hast das ja auch gesagt, Jutta, die Boomer. Ne? Und das Problem ist ja, die Boomer, wir sind ja so viele, ne? Und die Jüngeren, die sind ja so wenige. Hat das auch damit zu tun, dass einfach zahlenmäßig es schwierig ist, generell in den Unternehmen die ja, nächsten Abteilungsleiter, Führungsebenen anders zu besetzen, weil wir sowieso aus einem viel kleineren Topf schöpfen? Spielt das eine Rolle? Du sagst nein?
Ich würde sagen nein. Also das spielt keine Rolle. Es gibt genug, genug Futter. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, man muss nur einfach schon sehr früh anfangen, drauf zu gucken, die Frauen auch entsprechend zu fördern. Das ist ein Thema. Ich werde nie eine Geschäftsführung besetzen, wenn ich nicht eine Abteilungsleiterin auch drunter habe, die ich hochziehen kann. Oder eine Teamleiterin, die dann Abteilungsleiterin werden kann und so weiter. Und dann zählt dazu natürlich auch das Thema eben des, sage ich mal, des toleranten Arbeitgebers, der dann auch sagt, ja, ich kann auch eine Mutter mit einem kleinen Kind zu einer Teamleiterin oder Abteilungsleiterin machen können. Warum denn nicht? Mhm. Also man kommt bei einem Mann gar nicht auf den Gedanken zu fragen, ja, und wer betreut dann dein Kind in der Zeit? Also auf den Gedanken kommt man überhaupt nicht. Und heute ist es aber genauso, und das ist dann wieder die Akzeptanz in der Führungsebene. Das ist nicht nur die Akzeptanz gegenüber den Frauen, die aufsteigen wollen, sondern es ist genauso die Akzeptanz gegenüber den Männern, die bereit sind, zum Beispiel zu sagen, wir teilen uns die Elternzeit. Mhm. Also du machst ein halbes Jahr, ich mache ein halbes Jahr und danach geht das Kind in die Kita. Mhm. Aber schauen Sie sich die Reaktionen auch heute noch an, wenn ein junger Mann sagt, ich bleibe übrigens jetzt mal ein halbes Jahr zu Hause. Mhm. Und dann gibt es auch heute immer noch, und dann nehme ich auch tatsächlich Kollegen nicht aus, die wirklich zum Teil da stehen und zwar nur hinter verschlossener Tür und still und leise, aber schon mal sagen, da muss man sich schon mal entscheiden zwischen Beruf und Familie.
Ne? Warum ist das so? Warum ist das so, Martin? Ja, nee, die Frage ist ja auch, Diversity, ist das ein Wettbewerbsfaktor? Man hört ja jetzt eher raus, es ist eher, ja, macht einen eher unattraktiver als Arbeitgeber.
Was macht
wenn man solche, wenn man solche Programme fährt, ja, wenn man versucht, fortschrittlicher zu sein.
Das glaube ich nicht.
Nein.
Das würde ich nicht sagen. Aber ich finde das ganz toll mit dem Shadowboard, würde ich sofort einführen. Großartig. Ja,
man braucht es auch in anderen Bereichen. Ne? Also, dass man zum Beispiel eine Führungsposition haben wir jetzt zum Beispiel mit zwei jungen Damen besetzt, weil die eben nur sozusagen Teilzeiten, das heißt ja immer, ja gut, also eine Führungsposition, das muss ja immer jemand erreichbar oder ansprechbar sein. Also haben wir zwei junge Damen, die gesagt haben, cool, das machen wir zusammen. Finde ich toll. Ja? Die haben Konzept vorgelegt, ich mache das, so organisieren wir uns. Funktioniert wunderbar, natürlich nicht reibungslos, logisch, funktioniert aber bei keiner Position reibungslos. Ja. Aber ich glaube, das Einzige, was wir machen können, ist natürlich grundsätzlich zu sagen, traut euch, kommt raus. Wir haben mittlerweile unter den Stellenanzeigen drunter stehen, auch wenn du nicht alle Punkte erfüllst, sprich, ist wirklich so, hat aber geholfen. Hat wirklich geholfen, ja, es ist doof, wir haben uns drüber unterhalten, aber es hilft, ja, also wir haben jetzt drunter geschrieben, auch wenn du nicht alle Punkte erfüllst, sprich uns bitte an, ja, damit auch intern klar ist, ich muss jetzt nicht von den 20 Punkten 20, ne, vielleicht können wir einfach auch nochmal drüber diskutieren, wenn ich mir bei manchen Sachen unsicher bin. Wir haben zusätzlich einfach wirklich, dass wir die Leute nochmal ansprechen, also dass man auch aktiv nochmal versucht, die Leute anzusprechen, ja, dass wir eben solche Teilzeit- oder Teilpositionen als Modelle haben und natürlich auch flexibel sind in Bezug auf, wo kann ich arbeiten, kann ich jetzt, heute ist irgendwie ein Notfall, ich weiß genau, wie es ist, wenn man nachts das Kind wach wird und sagt, ach, ich habe Ohrenschmerzen. Ich denke, okay, welche Termine hatte ich jetzt morgen noch genau und wer bleibt jetzt zu Hause? Das kann ich nicht alles vorher planen und kann sagen, okay, diese Woche bin ich jetzt von Montag bis Freitag und mache das und das. Da muss ich einfach flexibel sein und das ist das Einzige, was wir als Arbeitgeber natürlich auch machen können, so gut wie möglich da entgegenzukommen. Ja? Und das sind einmal in Richtung, wenn man mit kleinen Kindern und wenn man damit vielleicht durch ist, dann kann sein, dass denn die Care-Arbeit, wie du gesagt hast, ne, die fängt dann an, dann muss ich auf andere Weise auch wieder flexibel sein. Und das ist das, wie ich das natürlich unterstützen kann. Ja? Aber letztendlich müsste jeder so ein Stück weit sein. Heft selbst in die Hand nehmen.
Es ist ja so, dass bei einigen Konzernen, das ist ja auch ein offenes Geheimnis, diese Back-to-the-Office-Kultur da ist, weil sie Personal abbauen wollen. Und wer sind die Ersten, die zu Hause bleiben? Ne? Und das ist gar nichts Verstecktes, sondern das ist, es gibt, also gerade aus den Big Five Amerika, ne, die ja mit wirklich auch mit Tracking da vorgehen, dass die Leute wieder physisch ins Büro gehen, ja, da gibt es die dollsten Sachen.
Echt?
Und das sind die, also einmal die aufgrund von zu hohen Mieten ins Umland gezogen sind, aber es sind überwiegend Frauen, die das gar nicht mehr, die gehen. Ne? Und dann muss ich sagen, dann verändern sich die Quoten. Das war die These anfangs, dass sie sich dann wieder rückwärts entwickelt. Ich würde, weil wir ja Jutta hier haben, ganz gerne nochmal auf die verschiedenen Berufsbilder eingehen. Wir haben natürlich in der Immobilienwirtschaft, wir haben Bauberufe, technische Berufe, wo man sagen kann, okay, da ist von Hause aus vielleicht, ne, da haben wir nicht paritätisch auch im Studium, ne, die Leute sitzen und wir haben Themen, wo es sowieso vom Ausgangspunkt gleich verteilt ist, Anwälte, Architekten, Architektinnen vielleicht. Wo spaltet es sich aus? Also auf der einen Seite, dass das Berufsbild an sich generell männlich ist oder bleibt, ne, aufgrund verschiedener Gründe. Wo ändert es sich oder wo ändert es sich vielleicht auch nicht?
Also ich würde sagen, es ändert sich wirklich eben mit der Care-Arbeit. Ne? Also wenn man sich für Familie entscheidet, und das ist zum Beispiel, finde ich, bei Juristinnen am meisten sichtbar, dass die sich dann eben oft gegen Familie entscheiden. Weil die einfach auch irgendwie, man findet ja nie den richtigen Zeitpunkt, einen Job zu wechseln und natürlich auch nicht eine Familie zu gründen und so weiter. Und das finde ich schon ganz schön bitter, dass man sich dann gegen Familie entscheidet. Ne? Das erlebt man schon.
Wie ist es, typische weibliche Vorstandsposten sind HR und wir haben im IT-Bereich. Und wir haben, wie bitte?
Controlling.
Und wir haben relativ hohen Frauenanteil bei den ESG-Themen, die ja jetzt auch so ein bisschen zum Teil wieder darüber. Ja. Was siehst du da?
Also da fand ich das auch so eine ganz klassische Entwicklung. ESG war sehr, sehr schnell ein Frauenthema, weil die Männer das nicht machtorientiert fanden. Ja, das war eigentlich so ein Asset Manager mit Spezialisierung. Ach, das wird nichts. Das ist eigentlich, Investment ist ja das, wo man drauf gucken muss. Da verdient man das Geld. Also ESG wurde ignoriert und da gingen ganz viele Frauen hin. Und Frauen sind vielleicht auch ein bisschen mehr Umwelt und Klima und diese ganzen Dinge, war ihnen vielleicht nochmal ein Tick wichtiger als manchem Mann. Und das fand ich eine ganz spannende Entwicklung, weil da wirklich dadurch einfach sehr viele kompetente Frauen sich auch angesammelt haben. Aber das sind natürlich auch genau die, die jetzt wieder in die Luft gesetzt werden, ne? Weil das können wir uns jetzt gerade nicht leisten und das wollen wir jetzt auch gerade nicht. Und dann
da wird das Kaufmännische, ne, gegen das Ökologische ausgespielt und zack heißt es. Ne,
aber ich glaube, dass sich das rächen wird. Also das ist alles eine ganz kurze Kurzsichtigkeit, weil klar kann man jetzt sagen, okay, alles beim Alten und wir verändern nichts, aber das macht ja eine Unzufriedenheit mit Mitarbeitern. Und wir sagten schon, also es werden jetzt Lücken aufkommen, wenn Leute in Rente gehen, die muss ich ja irgendwie füllen und irgendwie auch dann junge Leute begeistern. Und das ist auch vielleicht anders als wir, also ich war noch so blöd und habe erstmal vor allem gearbeitet und nicht so genau hingeguckt, ob das immer alles so sinnhaftig ist und schön das gemacht, mindestens 5 Minuten nach dem Chef gehen und solche Scherze. Ne? Aber ja, und da sind die heute einfach schlauer. Ne? Also die sagen, also wenn ich da Blödsinn machen muss und wenn das alles nur eine Show ist, dann gehe ich wieder. Und
aber liegt das daran, dass die vielleicht Role Models haben? Wie ist das vielleicht kurz zum Thema Role Model? Braucht man das? Wie, vielleicht kannst du noch mal sagen, wie dieses Male Ally Programm genau funktioniert? Weil Jutta, du hattest das in deinem Impuls ja auch gesagt. Vielen, die heute in Führung sind oder kurz davor sind, die hatten Mütter, die Hausfrauen waren. Und vielleicht ist eben die Frage, wie wichtig ist das, ne, dass man entweder sagt, innerhalb der Organisation, ich bin jetzt hier, ne, derjenige, der dich empowert.
Ja.
Wie funktioniert also, das Programm?
Du hast es angesprochen, das ist ein sehr gängiges Argument bei der Nachbesetzung von Stellen, gerade in Führungspositionen, dass es nicht genug weibliche Bewerber gibt. Lass ich eigentlich nicht gelten oder wenn, dann nur bedingt. Weil ich glaube, das hängt viel mehr von der Erwartungshaltung von Strukturen, in denen wir uns in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft bewegen. Deswegen bin ich auch nicht dafür, dass wir Unterschiede ausarbeiten, sondern es gibt eine Qualifikation, es gibt eine Stelle zu besetzen und dann muss das gesamte Unternehmen dafür ausgerichtet sein, dass sowohl Frau als auch Mann das besetzen kann. Ja? Mhm. Das ist auch oft das Argument gegen Quoten, weil ich auch früher bin ich inzwischen nicht, weil ich merke, da kommen wir nicht voran, sondern das muss gefördert werden. Und wenn es Normalität ist, dann kann man über eine Abschaffung sprechen. Aber diese Role Models, ich finde Vorbilder total wichtig, wie du und viele andere. Ja. Aber genauso bei Männern, bei den Unterstützern, deswegen Male Ally, ja, da empfehle ich sehr, auf die Homepage zu schauen. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Männer, die sagen, ja, ich bin aktiver Unterstützer dieses Diversitätsgedankens und stehe dafür ein. Nicht nur, dass ja, ich bin dafür, sondern wir haben in einem sehr schönen Tagesworkshop ausgearbeitet, also sehr konkrete Handlungsempfehlungen. Ja. Zum Beispiel, gehe nie auf ein Panel, wo nur Männer sitzen oder stehen.
Ja, es gibt.
Es ist, oder sage ab.
Es gibt eine ganz. Ja, bitte.
Nee, ich finde nur, da muss man doch mal ganz ehrlich sagen. Also, ich finde schon, es ist ein bisschen schockierend, wie viel. Es war eine Zeit lang nämlich nicht mehr en vogue, Panels zu haben, wo nur Männer sind. Es war nicht mehr en vogue, wenn man eine Firma gegründet hatte und da waren nur Männer. Und das ist eigentlich wieder okay. Also, wenn man durch LinkedIn geht, finde ich, sieht man das schon ziemlich häufig. Und das finde ich eigentlich ein bisschen tragisch.
Also man nennt sie im Englischen ja Männels. Das sind Männerpanels, ne? Die Männels. Und also es sind Männels. So jetzt für alle. Okay. Und ich kenne eine wunderbare Architektin, die arbeitet in London in einer Agentur, die macht sowas Ähnliches wie ich. Wir haben uns auf einer Messe getroffen. Da hat sie gesagt, sie als Agentur, die Führungskräfte positioniert, verbieten ihren Kunden auf rein männlich Besetzte, die Männer dürfen da nicht hin, weil es nach außen dann so aussieht, als wären auch sie ein Unternehmen, das ausschließlich männliche Karrieren unterstützt. Und ich hatte auch mal so einen Kongress und hat der Veranstalter zwei Frauen, die Speaker waren, vergessen, auf das Poster zu setzen. Und ich war die einzige Frau auf dem Poster, ist erst 3 Jahre her. Er hat es einfach vergessen und jemand anders hat dieses Poster gepostet und gesagt, das ist eine Katastrophe und das ging total, es hat total explodiert auf LinkedIn. Ich konnte ja gar nichts dafür, ich konnte es auch nicht verhindern, ich war die Moderatorin, es gab den Veranstalter und es gab dieses unsägliche Bild, wo ich die einzige Frau drauf war. Und da war ein junger Mann auch als Speaker auf dieser Veranstaltung, der war auch auf diesem Poster und der kam nach der Veranstaltung, auf einer anderen Veranstaltung auf mich zu und übrigens, Miriam, für mich war das richtig kacke, dass ich auf diesem Poster war. Aber das war der Einzige und das war ein junger Mann. So, und bei allen anderen, so, also die Männels, ne, also das ist, ich teile die Beobachtung, es ist irgendwie wieder, es kommt, man sieht es wieder öfter auf der anderen Seite. Ich unterstütze ja auch Veranstalter und Veranstalterinnen, so Panels zu besetzen. Und da kann ich auf der anderen Seite sagen, da muss ich auch manchmal lange telefonieren. Ne, das ist entweder sind das Frauen, die ich sowieso schon kenne. Und wenn ich aber jetzt mal eine Frau aus mit einem anderen, ich meine, ihr habt ganz tolle Sprecherinnen, ihr habt ja eine Liste, die kann man abrufen. Ne? Da kann man sich natürlich ganz tolle Sprecherinnen bei über Pfiff natürlich genau organisieren. Aus dem Grund, ne? Aus dem Grund natürlich. Aber ja, sie werden auch nicht gefunden. Sie werden nicht, ich habe einen Projektentwickler gefragt, ich habe gesagt, es gibt einen Slot und es fehlt in der Runde fachlich der Baustein Projektentwicklung. Und die Vorausgabe des Veranstalters ist, ihr dürft diesen Slot besetzen, ihr müsst auch nichts bezahlen, kein übliches Sponsorpaket, ihr müsst aber eine Frau schicken. Die haben 3 Wochen gebraucht, um eine Frau in der eigenen Organisation für diese Panelbesetzung zu finden. Also, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es komisch. Aber das sind die Themen. Aber ich wollte nochmal auf das Thema Role Model, Eva. Selber, hast du denn das Gefühl, dass du in deiner Organisation für die jüngeren Frauen oder auch Birgit, dass ihr Role Models seid? Und an was habt ihr euch orientiert?
Was war mich orientiert als Role Model oder?
Ja, als du angefangen hast, Karriere zu machen, hast du einen Frauen, ich weiß nicht, die Biene Meier, also irgendwie.
Die Biene Meier.
Biene Meier. Lara Croft, I don't know. Also so eine Persona, wo du gesagt hast, die hat dich immer angesprochen oder die ist Teil deines Motors.
Also als ich meine erste Abteilungsleitungs- und Prokuristenstelle hatte, hatte ich um mich rum nur Männer. Also da ging es dann eher um die männlichen Unterstützer. Das war eher das Thema, die das befürwortet haben, die vor allen Dingen mich als gleichwertig akzeptiert waren. Ich war zu dem Zeitpunkt Ende 20, also auch noch relativ jung. Und trotzdem war das total okay. Und die Fachkompetenz hat gezählt und nicht das Geschlecht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Und das versuche ich halt heute in der Art aufzubrechen, dass ich halt, dass ich versuche, das Vorbild zu sein, zu sagen, trau dich, mach's einfach. Also ich habe den Fall gehabt, dass ich eine Stelle einer Teamleiterin mit einer Teamleiterin besetzen wollte, die dann zu mir sagte, das geht nicht, weil sie ist schwanger. Und dann habe ich gesagt, ja und? Und das, dieses ja und, damit kam sie gar nicht klar, weil sie sagte, wie ja und? Also hast du mich nicht verstanden? Ich bin schwanger. Und ich so, ja und? Also wo ist das Problem? Und sie, ja, aber das geht doch nicht. Ich kann doch nicht eine Beförderung annehmen, wenn gleichzeitig klar ist, dass ich auf jeden Fall erstmal ein halbes Jahr aussetzen werde, weil sie wollte schon das mit ihrem Mann sich teilen und so weiter. Unterm Strich haben wir es genauso gemacht. Sie hat die Teamleiterstelle bekommen, sie hat ihr Baby gekriegt, hat ein halbes Jahr ausgesetzt. Und als sie wieder zurückkommen wollte, hat der Vorgesetzte des Mannes gesagt, auf gar keinen Fall gehst du jetzt ein halbes Jahr in Elternzeit. Und dann stand sie heulend vor mir und sagte, dann bin ich jetzt wohl die Stelle dann doch los. Und da habe ich gesagt, nee, dann beißen wir jetzt die Zähne zusammen, halten noch ein halbes Jahr durch und dann hast du diese Stelle. Aber das sind Themen, da habe auch ich die Zähne zusammengebissen und habe gedacht, ja, das jetzt war jetzt nicht der Plan. Nee. Aber das sind im Prinzip die Dinge, da kann man als Arbeitgeber halt auch unterstützen. Sowas muss man fördern, da muss man halt auch wirklich sagen, okay, das ist wichtig, dass wir solche Menschen dann fördern. Und ganz ehrlich, sie macht einen super Job. Ich bin heilfroh, dass wir das genauso gemacht haben. Mhm. Und das ist eigentlich das, was man den Menschen mit auf den Weg geben muss. Fördert auch die jungen, engagierten Damen, weil die sind diejenigen, die nachher die dankbarsten Führungskräfte sind und genau das auch weitertragen in die Organisation und unter sich selber auch genau dieses Fördern wieder mitspielen. Und ich glaube, wenn man da muss man eigentlich ansetzen, wir als Frauen können da ansetzen, aber es gibt auch, Martin ist das beste Beispiel dafür, es gibt auch genug Männer, die genau diese Themen auch aufgreifen und dort fördern. Und das ist, glaube ich, das Wichtige da anzusetzen.
Birgit, wie ist das mit den Role Models bei euch? Du hast gesagt, du freust dich so darüber, dass ihr Reverse Mentoring habt, dass du natürlich auch von jungen Frauen viel lernst. Aber wie hast du das, wie nimmst du das wahr?
Also mein Mentor im ersten Jahr sozusagen, wo wir das gemacht haben, war eine Frau. Ja, das ist richtig. Im zweiten Jahr ist es ein junger Mann. Und es ist ein Unterschied auf jeden Fall. Ist aber auch total spannend, muss ich sagen. Ich lerne total viel dabei. Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wie du sagst, ne, man muss einfach auch mal einen anderen Weg gehen, da müssen wir ein bisschen mutig sein, ja, und nicht sagen, naja gut, jetzt ist das, ne, da fragt mich mein Chef dann innerhalb von einem Konzern, sagt auch, sag mal, echt jetzt, ne, jetzt warten wir hier nochmal ein halbes Jahr oder was, wie machen wir das denn? Also da muss dir dann schon noch irgendwas was einfallen, logischerweise, und auch das, ne, dass wir jetzt zwei Leute auf eine Stelle setzen, eigentlich eine Führungsposition, gibt natürlich dann auch Diskussionen, ja, auf der anderen Seite gucken sie natürlich dann auch auf das Shadowboard und sagen, ach, das ist ja eine nette Idee, das können wir, machen wir das bei uns auch, ja, sicher, das könnt ihr natürlich gerne bei euch auch machen, ja, also natürlich ist es immer so ein Stück weit Role Model, ich muss sagen, ich hatte, ja, ich habe mir das nie so vorgenommen, zu sagen, oh, ich will jetzt unbedingt da hier an der Spitze und na. Sondern es hat sich einfach immer irgendwie ergeben. Und wie du sagst, über ein gutes Netzwerk, was nicht jetzt nur Frauen sind, sondern einfach auch entsprechende Chefs, die das unterstützt haben, die nicht geguckt haben, ist das jetzt männlich, weiblich, wie auch immer, sondern kann der oder diejenige das, was ich gerne hätte?
Kann
ja
es
oder nein?
Was?
Ja, kann es was, ja, okay. Aber dann passt das auch. Und ich hatte eine fantastische, ja, würde ich sagen, Beispiel zumindest mal für zwei Jahre. Wir hatten eine CEO und die war, Silke, du wirst es noch wissen, die war der Hammer. Ja, die hatte auch zwei Kinder, die hat, glaube ich, 6 Sprachen fließend gesprochen, die ist in den Raum reingekommen, jeder hat ihr an den Lippen gehangen. Das war der Hammer, die war wirklich toll. Ja, fantastisch. Da habe ich auch unheimlich viel gelernt und einfach auch gesagt, naja gut, es geht halt auch nicht immer alles. Du musst nicht perfekt sein, du musst einfach wollen.
Reicht noch 3 Sprachen.
Ja.
Ja, wie wichtig ist jetzt in deinen Gesprächen Role Model? Muss man die installieren? Muss man denjenigen, die jetzt neu auf der neuen Jobsuche sind, muss man denen sagen, ja, du musst dir diese Vorbilder suchen und halte dich daran? Was sind da eure Gespräche?
Also ich finde schon, dass auch bei vielen, die vielleicht sogar auch eine berufstätige Mutter hatten oder haben, dass da wirklich es deutlich einfacher ist, ja. Also dass das für die selbstverständlich ist. Und das kann ich bei mir selbst auch so sagen. Meine Mutter war immer berufstätig, damit war das für mich völlig klar, dass ich das hinkriege mit Familie. Und das ist was wirklich, da kommt dieses schlechte Gewissen. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass dann im Unternehmen gesagt wird, kriegen wir hin und diese Leichtigkeit, ja, weil das ist einfach.
Würde ich an der Stelle gerne nochmal zu Martin geben, weil er gesagt hat, eben er verzweifelt sozusagen an der langsamen Lernbereitschaft der Männer. Und wenn die Jutta sagt, arbeitende Mütter sind wichtig, dann sind die auch besonders wichtig für Söhne.
Absolut.
Würde ich sagen. Mhm. Weil natürlich in dem Moment, wo das vorgelebt wird, dass man sich da selber engagieren muss, dass das Thema Kochen nicht einzig bei einer Person im Haushalt hängt und so weiter und so fort. Also alles, ich meine, Care-Arbeit grundsätzlich, die ganze Arbeit rund um das, was zu Hause stattfindet, ne, ob mit oder ohne Kinder. Ne, es gibt Kühlschränke, es gibt so ganz banale Dinge, das muss ja alles organisiert sein. Ne? So, und da die Frage, was für einen großen Einfluss hat das Role Model zu Hause oder eben das Berufsbild der Mutter?
Ja, muss ich sagen. Also wir müssen uns ehrlich machen als Männer. Ich halte mich für totalen Unterstützer und Emanzipation finde ich gut und wir fühlen mit meiner Frau und unseren zwei Kindern eine total gleichberechtigte Partnerschaft, würde meine Frau nicht unterschreiben. Ja. Ja. Daher, und das ist genauso wie mein Beispiel aus dem Unternehmen, wo ich sage, ach, wir sind ein tolles Unternehmen, mehr Frauen als Männer. Nein, da muss man schon ein bisschen tiefer schauen und sich wirklich ehrlich machen und sagen, sind das schon Themen, die ich machen kann und die ich machen will, oder muss das vielleicht doch in Summe in ein anderes Gleichgewicht gebracht werden? Deswegen, natürlich ist es wichtig von Anfang an in der Erziehung, aber du hast bei einer der ersten Fragen die Boomer-Generation angesprochen. Ich bin inzwischen der Meinung, nicht die Boomer sind das Problem, sondern dass auch die Jüngeren, ja, auch wenn ich natürlich ist der Anteil da größer, die da zugewandter sind, aber bei weitem nicht alle. Und als wir dieses Mail-Airline-Netzwerk oder diese Kampagne gestartet haben vor 2 Jahren, war ich total enthusiastisch. Ha, jetzt rufe ich alle meine Buddies an und alle werden da mitmachen. Mitnichten. Ja. Sehr viele Absagen mit sehr, sehr unterschiedlichen Argumenten, die alle irgendwie zu akzeptieren waren, aber am Ende dann doch nicht zu sagen, ach, ich wäre da nicht ehrlich, wenn ich mich da so einsetze, aber das habe ich in meiner Firma so nicht umgesetzt oder zu Hause bin ich das nicht. Ja, wir haben das auch aufgeteilt, wenn jemand reinschauen möchte, was sind für Themen im Privatbereich, im Unternehmen, in Netzwerken und in der Politik. Dann kann man sich gut reflektieren und sagen, ja, bin ich denn wirklich so ein großer Unterstützer oder muss ich da vielleicht was machen? Und das gilt für Männer ganz besonders, aber auch für Frauen. Ja, und deswegen diese Superfrauen so nach vorne zu stellen, ja, sind tolle Beispiele, aber ob sie nur motivieren oder auch abschrecken, ich bin da nicht immer so ganz sicher. Also,
sind sie abschreckend?
Ja, ich glaube schon, doch. Also es geht immer um den Ausgleich. Ne? Also und da sind auch, es gibt da auch ein paar und vor allem ist es eben deswegen auch dieses Vernetzen untereinander, dass man einfach auch über diese Dinge reden kann und dass es so entspannt ist. Ja, also dieses alles, was ein bisschen verkrampft ist, ist nie gut.
Ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, das haben wir auch noch gar nicht angesprochen jetzt auf dem Podium, ist der Druck aus der, sag ich mal, aus dem Privatleben. Mhm. Also die anderen Mütter sind fast mehr Mobber die Männer im Unternehmen oder der eigene Mann oder wer auch immer, sondern das sind diejenigen, die da stehen und sagen, wie, du kannst um 3:30 nicht uns treffen irgendwie, wie du arbeitest. Was, Vollzeit? Oh Gott, das arme Kind. Und man steht da immer nur und denkt so, nee, dem Kind geht's gut und mir geht's auch gut übrigens. Also das ist schon schwierig.
Der Papa kann auch Laternen basteln.
Ja, das ist glaube ich, ein ganz großer
Punkt. Ja, die Frage. Ihr habt jetzt so genickt. Bitte, gerne eure Statements.
Ja, kann ich wirklich nur. Also das waren die schlimmsten und blödesten Fragen. Kamen von anderen Frauen. Müttern. Ja, also es hat mich kein Mann gefragt. Ach, sag mal, du hast doch Kinder. Wie machst denn du das? das eigentlich? Sag ich, du, danebendran steht ein Mann, der hat 3 Kinder. Hast du ihn auch schon mal gefragt, wie er das so organisiert? Der ist ungefähr genauso viel unterwegs wie ich. Nein, kommt keiner auf die Idee. Aber wie machst du das? Die beste Frage, die ich jemals von einer Frau bekommen habe, war, warum hast du Kinder? Dachte ich, okay, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir zwei uns privat vielleicht nicht mehr so intensiv austauschen. Ja, es ist doch, also ich meine, also ich gebe ja deswegen mein Leben nicht ab in dem Moment, ja. Ich darf ja trotzdem auch noch, ne, arbeiten gehen. Das war natürlich jetzt irgendwie schon krass. Also ich, in dem Moment kannst du gar nichts mehr sagen, ne? Da bist du erstmal stumm, guckst dir das an, denkst, ja, schade. Aber es ist wirklich so. Also da müssen wir, glaube ich, auch so ein Stück weit dran arbeiten. Und oftmals, was weiß ich nicht, was habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass teilweise die Frauen, die es relativ weit gebracht haben oder die, was weiß ich, auch gegen viele Widerstände, was weiß ich, sich ja durchgesetzt haben, mitnichten in irgendeiner Form irgendjemand, der da jetzt das noch nicht geschafft hat, unterstützt, weil wir sagen, ja gut, das habe ich ja auch alleine geschafft, ne? Mach doch.
Ja.
Schauen wir mal. Ne? Also das ist nicht unbedingt automatisch, dass man sagt, ach, da ist eine Frau, der helfe ich jetzt. Nee.
Ja, aber vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, ihr habt das auch angesprochen, dass wir eben keinen sicheren Ganztag haben und dass das Arbeiten als Frau und das Karrieremachen immer noch die Ausnahme statt die Regel ist, wenn ich nach Frankreich gehe. Obwohl, ich habe nochmal Statistiken verglichen. Früher war das tatsächlich so, dadurch, dass die französischen Schulen so ein herrliches Ganztagssystem haben, seit vom Kindergarten ab, bist du im französischen Schulsystem, kannst du als Frau bis 17 Uhr arbeiten. Das ist einfach ganz normal. Und das hat sich früher auch daran geäußert, dass die, sag ich mal, das Erstgebärendenalter, so heißt das ja schön in der Statistik, viel jünger war als in Deutschland. Es hat sich ein bisschen angeglichen, aber wenn man eben sicher ist, dass man betreute Kinder hat, kann man einfach auch jünger Kinder kriegen und trotzdem Karriere machen. Und deswegen ist es selbstverständlicher als in diesem komischen Deutschland, wo die Kinder hungrig um 13 Uhr auf der Matte stehen. So, das haben wir jetzt alles diskutiert. Vielleicht, bevor wir öffnen, wir würden gerne mit euch diskutieren, vielleicht von euch, von jedem von euch ganz kurz, wo seht ihr bei dem Thema oder was wünscht ihr euch für die nächsten Jahre am meisten, was sich da verändern müsste, damit diese ganzen Orchideen-Stilblüten und diese sonderbaren Situationen, die wir hier heute in epischer Breite diskutiert haben, ja, sich vielleicht ändern. Jutta, vielleicht fange ich bei dir an.
Also ich wünsche mir einfach, dass wirklich die Unternehmenskulturen sich öffnen, dass einfach dieses Diversity gelebt wird, aber von innen heraus und also ich glaube, es wird zu viel gefordert immer, dass es Strukturen geben muss, dass irgendjemand von außen kommen muss und das ändern muss, dass es wirklich von innen versucht wird zu verändern und dann wird es auch passieren und ich glaube, das ist dann auch authentisch.
Aus den Organisationen raus. Birgit?
Also ich wünsche mir von den Frauen mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und einfach auch mal aufstehen und sagen, ja, bin ich, mache ich. Wenn es nachher schief geht, können wir uns immer noch drüber unterhalten, was wir damit machen, aber ich mach das, nehme das in die Hand, selber in die Hand nehmen, nicht warten, bis irgendjemand kommt und
ja, klares Statement.
Ja.
Eva?
Ich würde mir wünschen, dass es einfach kein Thema mehr ist.
Genau. Das wäre super. Das
wär. Also dass man einfach überhaupt nicht mehr über sowas diskutieren muss, weil es einfach selbstverständlich ist. Und das wäre schon ein hehres Ziel.
Wir arbeiten alle dran als Botschafter für das Thema. Jetzt Martin.
Ich wünsche mir Mut für Männer und für Frauen.
Ja.
Beide Seiten müssen den Mut haben. Ja, es macht doch durchaus Sinn, was zu verändern. Ich wünsche mir total, dass es Normalität wird. Und ich sehe, dass es noch nicht normal ist und es noch eine ganze Weile dauern wird. Deswegen, je mehr wir mit guten Beispielen vorangehen, desto nicht einfacher, aber weniger schwer wird es.
Super, ja, erstmal an dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt. Vielen lieben Dank.
Und damit klinken wir uns an dieser Stelle aus. Wenn Sie beim nächsten Mal live vor Ort dabei sein wollen und vielleicht mitdiskutieren möchten, dann folgen Sie der BUWOG gerne auf LinkedIn. Dort wird das nächste Event angekündigt. Frauen in der Immobilienwirtschaft. Zum heutigen Thema passen noch weitere Folgen aus unserem Podcast. Zum Beispiel Folge 40, Frauen in Führung auf dem Weg zu mehr Diversity. Im Gespräch die Unternehmerin Anne Tischer. Oder auch Folge 3, Frauen und Immobilien, zu Gast die Gründerinnen des Happy Immo Club. Diese und weitere Folgen sind natürlich weiterhin online verfügbar, überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Ich bin Michael Dewey. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.